Guten Morgen miteinander. Kommt ihr mit auf eine kleine Reise mit mir? Ich meine nicht die Seniorenwanderung, die liegt ja hinter uns. Wir gehen vorwärts. Aber ich habe jetzt diese Reise auch schon, da ist ja schon meine erste Folie, danke. Diese erste Reise mit den Senioren im letzten Jahr gemacht. Und ich dachte, es wäre gut, ich hätte das schon in jungen Jahren gewusst, was ich heute euch weitergebe. Dieses Bild hängt seit vielen Jahren in meinem Arbeitszimmer. Gott spricht, suchet mich, so werdet ihr leben. Amos Kapitel 5, Vers 4. Wie sieht dieses Leben aus, das uns Gott geben will? Vor vielen Jahren war ich einmal für kurze Zeit in den Ferien Kurpastor im Hotel Bellevue in Hilterfingen. Hielt dort Andachten und Predigten und eines Tages kam ein deutscher Gast auf mich zu, der nahm nicht teil an den Predigten und Andachten. Der sagte zu mir, so wie Sie könnte ich nicht leben. Ich trinke eben gern mal einen Schluck Wein. Ich habe mich dann gefragt, kennt er mich? Was hat er für eine Vorstellung vom Leben eines Christen? Leben wir in einer höheren Atmosphäre, abgehoben von den Niederungen der Welt? Vielleicht hatte nicht nur er Mühe, sondern auch Christen, die ihr Glaubensleben mit dem alltäglichen Leben nicht verbinden könnten, die in einer eigenen Welt leben. Wir wollen als Christ doch ganz Mensch sein. Und deshalb wollen wir heute einen besinnlichen Gang zu einem ganzheitlichen Leben unternehmen. Suchet mich, so werdet ihr leben. Wo finden wir den Gott? Das ist der Kosmonaut Nikolajew. Er hat 1962 mit Wostok 3 die Welt umrundet. Nach seinem Weltraumflug 1962, da sagte er, ich bin Gott bei meinem Flug nicht begegnet, deshalb gibt es Gott nicht. Schöne Propaganda. Wo finden wir Gott? Gott offenbart sich uns Menschen und zeigt uns so, wer er ist. Er ist Mose in der Wüste begegnet und er begegnet uns in seinem Wort. Ich bin der Herr, dein Gott. In der Bibel wird aber Gott immer beschrieben als der, der etwas tut und der etwas bewirkt und der sich den Menschen zuwendet. Deshalb geht dieser Satz weiter, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Yahweh ist sein Name. Die Israeliten sprachen diesen Namen nicht aus. In der ganzen Bibel, wo dieser Name steht, in der hebräischen Bibel, ist die Punktation für Adonai, Herr. Deshalb lassen sie immer, ich bin der Herr, dein Gott. Und sie sprachen aus Angst, sie könnten den Namen Yahweh missbrauchen, diesen Namen nicht aus. Yahweh ist verwandt mit dem Verb sein. Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Gott wird mit Mose sein. Er wird immer da sein. Er ist eben der, der ich bin. ich bin Yahweh, dein Elohim. Elohim ist Mehrzahl. Elohim bedeutet Götter. Eigentlich müssten wir dort lesen, ich bin der Herr, deine Götter. Ist Mehrzahl von El. El kennen wir, El Shaddai, Gott, der Allmächtige. Damals gab es viele Götter und jeder hatte eine bestimmte Eigenschaft. Bekannt sind Baal und die Aschera. Die sind die bekanntesten wahrscheinlich im Alten Testament. Als Elia auf den Karmel ging, da wurden 450 Baalspropheten und 400 Propheten der Aschera von der Königin Isabel unterhalten. Man stelle sich das vor, die Königin von Israel unterhält 400 Propheten der Aschera und 450 Baalspropheten. Das ist Baal, der Wettergott. Er hat einen Blitzspeer in der Hand und er ist zuständig für den Regen. Eine riesige Versuchung für das Volk Israel. Die sind inzwischen sesshaft geworden im Lande Kanaan, konnten bei einer Dürre nicht mehr ausweichen wie der Abraham, der ging einfach weiter in den Süden. Und jetzt war da doch ein Gott, der Baal, der konnte Regen spenden. Die Aschera, man sieht es hier an, die Fruchtbarkeitsgöttin, zuständig für die Geburten, die Kinder, die Nachkommen. Beide Götter übten eine riesige Anziehungskraft aus, deckten sie doch die grundlegenden Bedürfnisse ab, die Fruchtbarkeit des Landes und der Menschen. Der Elohim, der besitzt nun alle diese einzelnen El-Eigenschaften im Vollmaß. Ich habe es mit allem zu tun. Deshalb wird das in der Mehrzahl genannt. Gott ist der Schöpfer. Er hat die Welt gemacht. Das ist der erste Satz der Bibel, Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim ve-et ha-Aretz. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In einem majestätischen Text wird die Schöpfung der Erde vom Tohu Wabohu, das heißt wüst und leer, zum Kosmos, zum Schmuck beschrieben, und siehe, es war sehr gut. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht, und es ward Abend und Morgen, ein erster Tag. Dann spannte er den Himmel aus, machte Land, Meer und die Pflanzen, setzte die Sonne und Mond ans Himmelszelt und schuf so die Zeit. Dann schuf er die Seetiere und die Vögel und zuletzt machte er die Landtiere und den Menschen am selben Tag. Am siebenten Tag ruhte Gott von seiner Arbeit und Gott sah an alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Gleich anschließend gibt es eine weitere Erzählung, also der sogenannte zweite Schöpfungsbericht. Da wurde der Mensch zuerst geschaffen bei diesem Bericht. Er unterscheidet sich auch. Im ersten Bericht ist es immer Gott schuf Und jetzt hören wir Gott, der Herr, also Elohim und Yahweh im zweiten Schöpfungsbericht. Noch aber gab es kein Gesträuch des Feldes auf Erden, noch wuchs kein Kraut auf dem Felde, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde und es war kein Mensch da, den Boden zu bebauen. Ein Wasserschwall aber brach hervor aus der Erde und drängte alles Land. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase, so war der Mensch ein lebendes Wesen. Dann umgibt Gott diesen Menschen fürsorglich mit allem, was er nötig hatte. Er pflanzte einen Garten, ließ Bäume wachsen. Er machte alle Tiere der Erde. Und zuletzt baute er aus der Rippe des Mannes eine Frau. Das sind die zwei Schöpfungsberichte am Anfang in der Bibel. Es sind keine Gegensätze. Aus einem anderen Blickwinkel wird die umfassende Fülle von Gottes Handeln erzählt. Im ersten Bericht die Erschaffung der Welt, im zweiten die Erschaffung des Menschen. Der erste Bericht betont die Allmacht Gottes, der zweite Bericht die Fürsorge Gottes. Das Alte Testament lässt die verschiedenen Darstellungen der Schöpfung nebeneinander stehen und macht damit deutlich, dass es von der Schöpfung kein abgeschlossenes, verfügbares Wissen gibt. Sie ist und bleibt letztlich Geheimnis Gottes. Die Vorstellungen über die Entstehung der Welt, die ändern sich ständig und sind bis jetzt noch nicht abgeschlossen. Aber ich denke, der erste Satz, der bleibt immer bestehen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat auch den Menschen gemacht. Aber er hat gesehen, dass es nicht so gemütlich ist für den Mensch, da alleine auf dem Feierabendbänkli zu sitzen. Und deshalb hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Da bildete der Herr die Tiere und führte sie dem Menschen zu, aber er fand keine Hilfe, die ihm gemäß war. Also wir könnten da ja noch andere Tiere anführen. Aber das Bänkli kriegt so etwas eine Schieflage, also das passt nicht zusammen. Da ließ der Herr ein Tiefschlaf auf den Menschen fallen und dieser schlief ein. Und er nahm eine von seinen Rippen heraus und machte aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Da sprach der Mensch: Diese ist nun endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleische. Die soll Männin heißen, denn vom Manne ist sie genommen. Das, was sich in der Beziehung zwischen Mann und Frau abspielt. Das ist von Gott so gewollt und so vorgesehen. Gott hat auch die Liebe gemacht. Das Wort Liebe hat manche Bedeutung, auch in der Bibel. Wir kennen die Agape, so wird sie beschrieben, die Gottes- und Nächstenliebe, die auch den liebt, der nicht liebenswert ist. Und diese Liebe liebt auch den, der nicht sympathisch ist. Deshalb liebt uns Gott, ohne dass wir liebenswerte Menschen wären. Er liebt uns als Sünder. Die geschlechtliche Liebe, die Sexualität, die Erotik, das liebende Gefühl. Liebe hat viele Facetten. Die Bibel kennt alle Arten der Liebe, auch die Liebe zwischen Mann und Frau. Jakob war vor seinem Zwillingsbruder Esau geflohen, zu seinem Onkel Laban. Dort am Brunnen ist er Rahel begegnet und hat sich sogleich in sie verliebt. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach: Ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Also der hat sich wirklich in dieses Mädchen verliebt. Und so diente Jakob um Rahel 7 Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Im Hohen Lied ist die Liebe zwischen Mann und Frau beschrieben. Früher wurde da immer gesagt, das ist die Liebe zwischen Gott und den Menschen. Aber wenn man dieses Buch liest, dann merkt man eben doch, dass es die Liebe zwischen Mann und Frau ist. Wie schön bist du, meine Freundin, wie schön. Deine Augen glänzen wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Deine Brüste sind gleich 2 Böcklein, Zwillingen der Gazelle. Alles ist schön an dir, meine Freundin, an dir ist kein Fehl. Wenn wir Verlangen nach körperlicher Liebe haben, dann ist das nichts Schlechtes, nichts Sündiges, sondern Gott hat das so gewollt. Ein wunderbares Geschenk Gottes an die Menschen. Damit können wir die Beziehung und die Liebe zu unserem Ehepartner gestalten. Bei ehelicher Liebe müssen wir Gott nicht aus dem Schlafzimmer sperren. Der weiß, wie das geht. Der hat ja uns geschaffen. Und wenn wir zum Duschen oder ins WC gehen, müssen wir die Tür vor Gott nicht verschließen. Er kennt uns. Er hat uns so gemacht und er hat es so gewollt. Gott hat die Nahrung gemacht. Aller Augen warten auf dich. Und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Aller Augen warten auf die Speise. Die Augen der Menschen, die Augen der Tiere. Und vielleicht habt ihr heute schon gefragt, was gibt es heute zum Mittagessen oder was gibt es heute zum Dessert? Wir sind ja so auf die Nahrung angewiesen, halten es keine 8 Stunden aus, wir müssen früher essen. Alle Menschen und alle Tiere warten. ich kann nicht die Hunde, die wir hüten, oder die unsere Tochter hat, ich kann die beobachten, wenn es um Nahrung geht. Wenn die Menschen essen, dann sind sie ganz gespannt, ob auch etwas abfällt für sie. Und wenn ich wandere, dann sehe ich die Kühe, die fressen jeden Tag dasselbe, das Gras. Und dann gehe ich einkaufen in irgendeinen Laden und sehe, welche Vielfalt wir Menschen zum Essen haben. Gott beschenkt uns reich. Gras lässt er sprossen für das Vieh und Kraut dem Menschen zunutze, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut. Das ist schön, dass im Neuen Testament das Wort Genuss vorkommt. Alles bietet er dar zum Genuss. In der Bibel steht, dass Isaak ein Leibgericht, ein Lieblingsmenü hatte, Wildbret. Ich weiß nicht, ob wir voneinander kennen, was wir lieben. Aber ich nehme an, ihr habt auch ein Lieblingsmenü oder irgendetwas, das euch besonders auszeichnet, das ihr gerne habt. Jeder Biss, jeder Schluck, den wir nehmen, hat es mit Gott zu tun. Er gibt uns reichlich. Arbeit hat uns Gott gegeben. Er hat uns den Auftrag gegeben, die Erde untertan zu machen, sie zu bebauen und zu bewahren. Und er hat uns auch die entsprechenden nötigen Gaben dazu gegeben. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Morgen geht es wieder für viele los, oder? Abel wurde Schafhirte und Kain wurde Ackerbauer. Die ersten Berufe in der Bibel, das sind Bauern gsi. Ohne diese gäbe es keine Nahrung. Auf das Handy und den Laptop können wir verzichten, auf die Nahrung nicht. Bis heute so. Die Bauern, die sorgen für unsere Nahrung, die wir jeden Tag nötig haben. Henoch wurde Erbauer einer Stadt. Er ist der Vorfahre von unseren Architekten und Ingenieuren und Bauleuten. Was braucht es, bis eine Stadt funktioniert? Die ganze Infrastruktur, alle Leitungen, Wasserleitungen, Stromleitungen, Abwasserleitungen, das war der Henoch Erbauer einer Stadt. Jubal wurde der Stammvater aller Leier- und Flötenspieler, der Begründer der Kultur, der Kunst, der Musik, Film, Theater. Und der Tubal Kain, der Stammvater aller Kupfer- und Eisenschmiede. Das war der Beginn der Technik, der Wissenschaft. Ich sage, er war der Stammvater von unserem Handy. Wie haben wir diese Bereiche, diese weltlichen Bereiche von Gott abgekoppelt? Das alles hat doch mit dem Glauben nichts zu tun. Das ist doch alles Welt. Obwohl uns Gott schon am Anfang den Auftrag gab, die Erde untertan zu machen und zu bebauen und zu bewahren. Arbeit ist mehr als Mühsal und Beschwer. Sie dient der Gestaltung der Erde, dem Broterwerb, gibt uns Erfüllung, ist Dienst am Mitmensch und ehrt Gott. Und wenn wir an der Arbeit sind oder in unserem Hobby ganz aufgehen, dann ist das nicht, dass wir nach dem Lustprinzip leben, sondern dann erfüllen wir den Auftrag Gottes, dann bringen wir unsere Gaben zum Einsatz. Gott ist auch der Retter. Das ist Gottes große Rettungstat im Alten Testament. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Sklavenhause herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jesus ist unser Retter. Immer an Weihnachten hören wir es: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland, der Soter, der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das hat auch Paulus verkündigt. Denn in erster Linie habe ich überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag auferweckt worden ist. In Jesus sind wir versöhnt. Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst, indem er ihnen über ihre Übertretungen nicht anrechnete. In ihm haben wir Frieden mit Gott. Und in ihm haben wir Gemeinschaft. Treu ist Gott, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohne, Jesus Christus, unserem Herrn. In Jesus hat uns Gott alles geschenkt. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Im Glauben bleiben wir mit Jesus verbunden. Er geht mit uns alle Tage bis ans Ende der Welt und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir haben zwei Bereiche. Den Bereich der Schöpfung und den Bereich der Erlösung. Der eine Bereich ist geistlich, der andere weltlich. Der geistliche Bereich: Glaube, Beten, Bibellesen, Gottesdienst. Und der andere, der beginnt am Morgen: Arbeit, Essen, Freizeit, Sexualität. Wie gehen wir mit diesen beiden Bereichen um? Wir sollten sie auf keinen Fall gegeneinander ausspielen. Wir sollten auch keinen Bereich vernachlässigen. Überbetonung des einen bedeutet und führt zur Vernachlässigung des anderen. In welchem Bereich leben wir? Welchen Bereich spielt sich unser Leben ab, im Geistlichen oder im anderen? Welcher Bereich wird mehr betont als der andere? Welche Lieder betonen diese beiden Bereiche? Oft singen wir 3, 4 Lieder, wo es um Tod und Auferstehung von Christus geht. Aber wir singen selten dann ein Lied, wo es um die Schöpfung geht, wo Gott das andere schafft, diese beiden Bereiche. Wie können wir sie miteinander verbinden? In beiden Bereichen wirkt Gott. Im Bereich der Erlösung mit seinem rettenden Handeln und im Bereich der Schöpfung mit dem segnenden Handeln. Das rettende Handeln ist punktuelles Handeln. Das rettende Handeln kommt in einzelnen Taten zum Ausdruck. Gott greift ein und rettet sein Volk aus Ägypten. Das ist eine punktuelle Tat. Und so erleben wir das ja auch. Bewahrung, Führung, Heil. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Das sind alles Ereignisse, von denen wir erzählen können. Also das Passafest, das erzählt immer von diesem Bereich, von der Tat der Rettung. Und die meisten unserer Zeugnisse, die wir in der Gemeinde abgeben, sind in diesem Bereich. Gott hat mir geholfen, er hat mich gesund gemacht, ich habe zum Glauben geführt. Das ist dieser Bereich. In der Schöpfung ist das segnende Handeln ein stetiges Handeln Gottes. Der Segen ist die Kraft der Fruchtbarkeit, des Wachsens, des Gelingens. Das segnende Wirken Gottes geschieht nicht in einzelnen Akten, in Taten, sondern in einem stetigen, kontinuierlichen Prozess. Der Segen, den können wir nicht als Tat erleben. Das finden wir außerordentlich, das rettende Handeln, das finden wir normal, das geschieht ja einfach so in der Schöpfung. Das segnende Handeln, das kann man nicht sehen, so wie man ein Gras nicht wachsen sehen kann. Oder wir waren jetzt letzte Woche eine Woche mit unseren Enkelkindern in der Toskana in den Ferien, sind gestern zurückgekommen und die Kinder, die können wir nicht wachsen sehen, sondern das ist ganz, ganz langsam entwickeln sich die Kinder. Das ist der Segen Gottes. Weil Gottes Segenswirken kontinuierlich geschieht, halten viele Christen es für weniger wichtig und weniger geistlich. Wir vergessen deshalb gerne, dass das alles von Gott kommt. Das ist ein wichtiger Satz vom Alttestamentler Klaus Westermann. Der Segen Gottes ermöglicht, dass ein Mensch sein ganzes Leben in seinem Ablauf von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr mit Gott in Verbindung bringen und aus Gottes Hand empfangen kann, sein ganzes Leben, gerade in der unauffälligen Alltäglichkeit, in der nichts Besonderes geschieht. Ein wichtiger Satz. Bei uns muss immer etwas geschehen. Da werden wir am Sonntag gefragt, was hast du erlebt mit Jesus diese Woche? Dann ist es mal ganz still. Niemand kommt nach vorne. Niemand hat etwas erlebt. Irgendjemand geht dann schon nach vorne und sagt noch etwas. Aber eigentlich haben wir doch alle jeden Tag aus Gottes Hand genommen, Essen, Arbeiten, Freizeit, die Sexualität, das segnende Wirken haben wir jeden Tag erlebt. Wer nur im geistlichen Bereich lebt, der vernachlässigt das Körperliche und die Schöpfung. Den schöpfungsmäßigen Bereich tun wir aus Notwendigkeit, vielleicht oft mit schlechtem Gewissen, das ist doch alles weltliche Freude und irdische Zier, so haben wir gesungen. Wir essen dann, weil wir Hunger haben, aber essen wir auch mit Genuss. Man kann ja gesund essen, Müsli, ohne irgendwelche Aroma, einfach weil es gesund ist, oder? Aber man kann ja auch genießen. Wir kommen zusammen, weil der Körper es verlangt. Tun wir es mit Freude und mit Dank? Haben wir mal dafür gedankt, dass wir als Mann und Frau zusammenkommen können? Oder tun wir es nur als unsere schuldige Pflicht? Gottes Größe als Schöpfer und Erhalter der Welt wird ausgeblendet und macht einfach der Natur Platz. Indem wir das Schöpfungsmäßige annehmen und mit Freude und Dank gebrauchen, ehren wir Gott. Erlösung und Schöpfung gehören zusammen. Das ist ein Bild, das 30 Jahre alt ist. Damals sind wir von Zermatt mit meiner Schwester und ihrem zukünftigen Mann von Zermatt aus das Gorner Grat gewandert und wieder zurück, waren lang. Und das ist das Kreuz auf der Riffelalp. Das steht noch. Ihr könnt nicht lesen, was oben auf den Balken steht. Willst du die Allmacht Gottes sehen, musst du in die Berge gehen. Das steht auf der einen Seite. Und auf der anderen, willst du die Liebe Gottes sehen, bleibe vor dem Kreuze stehen. Ich finde das fast wunderbar, noch einmal diese Bereiche zusammen. Wenn man vor diesem Kreuz steht und das Matterhorn dahinter sieht, dann spürt man etwas von der Allmacht Gottes, von dem Schöpfungsbereich und weiß dann auch vom Kreuz, von der Liebe Gottes. Christen und christliche Bewegungen, die einseitig auf Gottes Rettungshandel fixiert sind, und damit die genannte biblische Unterscheidung übergehen, können der Fülle des Lebens nicht gerecht werden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz, wenn man nur einseitig lebt. Eine gesunde Spiritualität braucht beides: Offenheit für das plötzliche Eingreifen Gottes und die Bereitschaft, sich auf sein prozesshaftes Wirken einzulassen. Gott beschenkt uns überaus reich in beiden Bereichen. Leben mit Gott heißt ganzheitlich leben. Nicht hin und her, das ist weniger, das ist mehr, beide Bereiche dürfen wir annehmen. Beide Bereiche dürfen wir ganz bewusst von Gott annehmen. Für beide Bereiche dürfen wir Gott konkret danken. Also auch für unsere Sexualität, für das Essen, für die AHV, für das BVG, für unsere Arbeit, das gehört doch alles dazu. Wir dürfen ganz konkret danken und wir dürfen dafür Gott loben. Ihr jungen Männer und auch ihr jungen Frauen, ihr Alten und Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist erhaben, seine Hoheit über Erde und Himmel. Und das wollen wir jetzt miteinander tun, mit dem bekannten Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«. Wir lesen dieses Lied. Abwechslungsweise die Männer die blauen Strophen, die Frauen die roten und die fünfte lesen wir dann miteinander. Lasst uns doch aufstehen dazu. Die Frauen beginnen. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der wie auf Flügeln des Adlers dich sicher geführt, der dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du nicht dieses verspüret. Lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht, lob ihn in Ewigkeit. Amen.